Text schauen, bete ich noch. Ja, Jesus, danke dafür, dass wir uns hier versammeln dürfen. Danke dafür, dass wir wissen dürfen, du bist mitten unter uns. Danke für alles, was wir in den Liedern jetzt schon bekannt und dir zugesungen haben, dass wir wissen dürfen, du bist wirklich unser Erlöser, unser Retter, unser Heiland. Du bist unser Fels, du bist derjenige, auf dem wir bauen, auf dem wir vertrauen dürfen. Du bist unsere Hoffnung, du bist unsere Zuversicht. Und danke dafür, dass wir im Matthäus-Evangelium in den letzten Predigten auch schon ganz, ganz viel davon gehört haben, wer du bist, wie du bist, was für eine Macht du hast. Danke dafür, dass deine Jünger erkannt haben, wer du bist und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du so wie zu den Jüngern auch ganz, ganz persönlich zu uns sprichst. Und darum bitte ich dich, dass du dich heute verherrlichst, dass du heute diesen Gottesdienst gebrauchst, um unsere Herzen zu öffnen und uns zu begegnen. Amen. Wir kommen heute ins Kapitel 16, machen weiter im Kapitel 16 mit den Versen 13 bis 20. Und ja, wir haben die letzten Wochen schon sehr, sehr viel davon gehört, wer Jesus ist, was er gemacht hat, was er getan hat, wie er gelehrt hat, wie er den Menschen begegnet ist, wie er vor allem den Jüngern begegnet ist, die mit ihm unterwegs waren. Wir haben auch jetzt sehr, sehr viel davon gesungen und ja, wir hätten da echt noch lange weiter singen können. Mit diesem Blick aufs Kreuz, mit diesem Blick auf Jesus, wo wir einfach nur staunen können. Wer ist Jesus? Was hat er damals gemacht? Aber was tut er auch heute noch? Und ja, in den letzten Wochen ist eben vor allem darum gegangen, dass Jesus immer mehr gezeigt hat. Er hat seine Macht gezeigt, er hat Wunder getan, er hat gezeigt, wer er ist und wie er ist. Und er hat das getan, um den Menschen immer mehr zu zeigen, als wer er gekommen ist, wozu er gekommen ist, was seine Berufung ist. Und er wollte den Menschen immer mehr vor allem zeigen, wer er selbst ist. Also nicht nur das, was er machen kann, wie er Menschen dienen kann, wie er Menschen helfen kann, sondern er wollte vor allem, dass die Menschen ihn erkennen, dass sie ihm begegnen. Und da befinden wir uns praktisch, Jesus und die Jünger, das ist wie so eine Bergwanderung, so ein Gipfelanstieg. Und heute haben wir so eine Art Gipfel erreicht mit dieser Stelle, ganz, ganz eine entscheidende Stelle. Auch ein Wendepunkt im Leben und im Dienst von Jesus Christus. Und da schauen wir jetzt gemeinsam hinein. Das sind die Verse 13 bis 20 und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung vor. Und da heißt es, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann schärfte Jesus den Jüngern ein, niemand zu sagen, dass er der Messias sei. Nochmal kurz zurück, also ich habe als Überschrift für die Predigt habe eben genommen, wer ist Jesus? Die wichtigste Frage deines Lebens. Und wenn wir in den Text eben schauen, dann lesen wir zuerst davon, dass Jesus mit den Jüngern in das Gebiet von Caesarea Philippi gezogen ist. Das war ein Gebiet, circa 60 Kilometer nördlich von Jerusalem, nördlich vom See Genezareth und es war ein eher ruhiges Gebiet. Also es war nicht die Stadt Caesarea Philippi, sondern die Umgebung, die Dörfer dort. Und es war wirklich ruhig, einsam, besonders viel Gegend dort, viel mehr hat es nicht gegeben. Und bei Jesus lesen wir das ja immer wieder, dass er Zeiten gehabt hat, wo er vielen Menschen begegnet ist, wo er vor Massen gelehrt hat, wo er Wunder getan hat vor vielen Menschen. Aber wo er sich selbst, aber auch die Jünger dann mitgenommen hat, immer wieder auch in Orte, wo es ruhiger war, wo er sich zurückgezogen hat, entweder um selbst Zeit mit Gott zu verbringen oder um, so wie hier, mit den Jüngern allein zu reden, um die Jünger etwas Entscheidendes zu lehren. Und das ist jetzt wieder so etwas. Die Gegend dort, das war eine Gegend, da hatten sie ziemlich Ruhe, da waren nicht so große Anfeindungen, wie sie schon erlebt haben von Pharisäern, von Schriftgelehrten. Und da konnten sie wirklich diese Zeit miteinander verbringen. Und Jesus stellt hier den Jüngern jetzt eine Frage. Jesus hat in seinem Dienst, oder so wie er gelehrt hat, er hat immer wieder Fragen gestellt. Wenn wir die Evangelien durchlesen, dann finden wir da ganz, ganz viele Fragen. Das war zum einen, war das damals auch eine gewisse Art zu lehren, dass es eben nicht nur das Konfrontative oder das von vorne war, sondern dass vor allem das Gespräch war. Da war ganz, ganz viel Frage und Antwort. Und bei Jesus war es auch so, Jesus wollte von seinen Zuhörern auch immer eine Reaktion haben. Ihm war es nicht wichtig, einfach nur Wissen zu vermitteln und die Leute sitzen in ihren Reihen oder stehen vor ihm und nicken, sondern er wollte, dass da was ankommt, dass da was rüberkommt. Und deswegen hat er vor allem auch den Jüngern immer wieder entscheidende Fragen gestellt oder wichtige Fragen gestellt. Und heute kommen wir eben zu dieser Frage, für wen halten die Menschen, die Leute den Menschensohn? Jesus hat vor allem im Matthäus-Evangelium meistens vom Menschensohn gesprochen, wenn er von sich gesprochen hat. Er hat nicht den Begriff Messias verwendet, vor allem um nicht falsche Erwartungen noch mehr zu schüren. Also er wollte diesen Messias-Begriff, so wie damals die Juden vor allem den Messias erwartet haben, als denjenigen, der die Römer besiegt, der sie aus dieser Sklaverei, Gefangenschaft befreit, der sein sichtbares Reich aufrichtet, so wollte er sich eben nicht offenbaren, sondern hat von sich als diesen Menschensohn gesprochen und hat dabei vor allem aber auch Bezug genommen schon auf die Prophezeiungen, gerade bei Daniel, wo davon die Rede ist, dass der Menschensohn, dieser göttliche, dieser übernatürliche Herr, der Gottessohn ist, der kommen wird, um sein Reich aufzubauen, dieses geistliche Reich. Er wollte aber auch zeigen, das haben wir vorher auch so schön gesungen, Gott mit uns, dass er den Menschen nahe ist. Er hat unter den Menschen gelebt, er ist gekommen, er hat Zeit bei ihnen verbracht und er hat schließlich auch sagen können, wer mich sieht, der sieht den Vater. Er hat als Mensch, hat Jesus Gott offenbart. Und jetzt stellt er den Jüngern eben die Frage, was denken die Leute eigentlich von mir? Sie haben jetzt viel gesehen, sie haben viel gehört von dem, was ich gesagt habe. Ich habe mich vielen, vielen Menschen offenbart, Speisung der 5000, Speisung der 4000. Und dann fragt eben die Jünger, was bekommt ihr so mit, so ein paar Feedbacks, was denken die Leute? Und die Jünger, die geben dann einiges von dem wieder, was so im Umlauf war. Man kann sich gut vorstellen, dass es schon ein großes Gesprächsthema war, dass die Leute sich viel darüber unterhalten haben, wer ist denn nun dieser Jesus, der so mächtige Taten vollbringt, der Kranke heilt, der Dämonen austreibt, der Leute vom Tod auferweckt, der 5000 Menschen zu essen gibt und. Wer ist dieser Jesus? Und so die populärsten Meinungen werden da von den Jüngern wiedergegeben. Die einen sagen eben Johannes der Täufer, die anderen Elia, der Jeremia oder ein anderer Prophet. Johannes der Täufer vielleicht, weil Jesus wieder Johannes Buße gepredigt hat und das Kommen des Reiches Gottes angekündigt hat und gesagt hat, tut Buße, das Reich Gottes kommt, ist nahe hier. Oder der Elia, weil er große Wunder getan hat, der hat auch Tote auferweckt. Vielleicht haben einige gedacht, das muss Elia sein. Jeremia ist auch interessant, warum taucht der hier auf? Jeremia wird öfter bezeichnet als der weinende Prophet, der sein Volk Israel liebt, der darunter leidet, dass das Volk so gottlos und verloren ist und Gott anfleht, wie wir es auch bei Jesus gesehen haben. Seine Barmherzigkeit zu den Menschen und seine Liebe zu den Verlorenen. Und andere haben gesagt, oder er ist einfach einer der anderen Propheten, der wieder auferstanden ist oder der im Geist dieser Propheten handelt, wie auch immer. Es waren eigentlich positive Aussagen, die da gekommen sind. Die Jünger geben gar nicht die negativen Aussagen wieder, weil das haben wir ja gerade von den Pharisäern und Schriftgelehrten immer wieder gelesen, dass viele Menschen Jesus radikal abgelehnt haben, dass sie gesagt haben, er ist vom Teufel besessen, er ist ein Irrlehrer, er ist ein Gotteslästerer. Das war ja auch der Grund, warum sie ihn schließlich haben kreuzigen lassen. Aber auch diese positiven Meinungen, die haben eines gemeinsam: niemand von denen hat Jesus als Christus, als Messias erkannt. Man könnte sagen, knapp daneben ist auch vorbei. Das war ja richtig, Jesus war Prophet. Jesus hat Wunder getan, er hat Wunder gewirkt, er hat Großes gemacht, er war guter Lehrer. Aber eben nicht nur, Jesus war weit, weit mehr. Und da haben wir eine große Parallele auch zur heutigen Zeit. Wenn man Umfrage macht, am Hauptplatz oder im Augarten oder wo auch immer, am Bahnhof, und man stellt den Leuten die Frage, wer ist Jesus für dich? Dann kommen oft auch sehr positive Antworten. Einige sagen, Jesus, der war super Lehrer, der hat ganz wichtige Sachen gelehrt, gerade Bergpredigt und so. Andere haben gesagt, Jesus war ein guter Mensch, der hat Nächstenliebe gelebt, der ist so eigentlich das perfekte Beispiel der Nächstenliebe. Wieder andere sagen vielleicht, Jesus, das war so ein kleiner Revoluzer. Der hat sich nicht mit dem Herrschersystem damals zufrieden gegeben, der hat Konter gegeben, der hat sich dagegen aufgelehnt, der hat so eine alternative Gruppe um sich gesammelt oder was auch immer. Es kommen da oft positive Meinungen, gerade wenn ich mit meinen muslimischen Freunden rede. Da ist im Islam Jesus ganz, ganz ein großer, wichtiger Prophet. Und alle Muslime werden sagen, wir lieben Jesus, wir verehren Jesus. Aber er ist eben dort nur dieser Prophet. Und so ist es auch heute, wie damals bei den Menschen. Bei vielen ist es knapp daneben, ist auch vorbei. Sie haben ein positives Bild von Jesus, aber sie haben Jesus eben nicht erkannt als derjenige, der wirklich ist. Und Jesus geht dann einen Schritt weiter. Er bleibt nicht bei dieser allgemeinen Meinung von den Leuten, sondern Jesus wendet sich jetzt direkt an die Jünger und sagt, und ihr, wie schaut es bei euch aus? Wofür oder für wen haltet ihr mich? Er macht auch einen Unterschied zwischen den ungläubigen Leuten, die Jesus verkannt haben, und jetzt möchte er von den Jüngern, die so lange mit ihm gelebt haben, die mit ihm unterwegs sind, jetzt möchte er von ihnen wissen, für wen haltet ihr mich? Und so wie damals, wie er direkt die Jünger gefragt hat, so stellt Jesus auch heute noch diese Frage jedem Einzelnen persönlich. Für wen hältst du mich? Das ist die wichtigste Frage, die wir uns überhaupt stellen können. Wer ist Jesus für mich? Es gibt viele wichtige Fragen. Wir müssen wichtige Entscheidungen treffen. Wen wollen wir heiraten? Was für einen Beruf wollen wir haben? Wo wollen wir leben? Was wollen wir mit unserem Leben erreichen? Alles gute und wichtige Fragen. Aber die einzige Frage, die über unser Leben jetzt, aber dann vor allem über die Ewigkeit bestimmt, das ist die Frage, die oben steht als Überschrift, wer ist Jesus? Und das ist eine Frage, die wird jeder mal beantworten müssen. Jetzt oder wenn wir sterben und vor Gott stehen, wird die Frage gestellt werden, wer ist Jesus? Und das ist die Frage, da braucht man alle Antwort. Da wünscht sich Jesus auch von jedem von uns die Antwort. So wie Jesus damals alles dafür getan hat, dass er seine Macht gezeigt hat, Wunder gewirkt hat, wie er gelehrt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist. Er wollte den Menschen nahe sein, er wollte den Menschen offenbaren, wer er ist. Er wollte den Menschen offenbaren, wer Gott ist. Er wollte die Menschen zurück in die Beziehung zu Gott führen. Und das Gleiche möchte Jesus heute machen. Das Gleiche macht Jesus heute. Er spricht, er redet durch Predigten, dadurch, dass er persönlich wirkt, dass er auch heute noch Wunder tut, dass er heute noch heilt, dass er Menschen begegnet. Jesus zieht Menschen zu sich. So wie er damals gekommen ist, um die Verlorenen zu retten, so macht er das heute noch. Er geht Menschen nach. Und er stellt wirklich jedem diese Frage, wer bin ich? Was denkst du, wer bin ich für dich? Und die Frage, die sollen wir uns alle stellen, und ich wünsche mir es wirklich und bete dafür, dass jeder hier eine klare Antwort geben kann, dass wir alle diese Frage beantworten können. Falls wir noch keine klare Antwort haben, dass wir uns Zeit nehmen. Wer ist dieser Jesus eigentlich für mich? Ist er ein Vorbild? Ist er ein Lehrer? Ist er jemand, der gute Weisheiten vermittelt hat? Inspiriert er? Oder ist er für mich sowieso nur eine Legende und ich weiß gar nicht, ob er gelebt hat? Oder ist er für mich mehr? Ist er für mich wirklich der Menschensohn, der Messias, der Christus? Das ist die alles, alles entscheidende Frage. Und es ist so wichtig, dass wir uns die immer wieder neu stellen und gut beantworten können. Es reicht eben nicht aus, dass jemand in eine Kirche geht, dass jemand regelmäßig in die Gemeinde geht, vielleicht gläubige Eltern hat, vielleicht von früh auf alles gehört hat, Kinderstunde, Jungscha, Jugend, biblische Geschichten wiedergeben kann, biblische Wahrheiten wiedergeben kann. Gibt es diesen bekannten Spruch, Gott hat keine Enkelkinder, er hat nur Kinder. Jeder Einzelne muss eben persönliche Antwort geben können. Und Jesus wünscht sich eben, dass wir die Antwort geben können, die Petrus jetzt gibt. Petrus tritt hier jetzt auf als Sprecher der Jünger und gibt eben die Antwort auf die Frage. Es überrascht nicht, dass Petrus derjenige ist, der ist schon öfter aufgetreten, so ein bisschen als Frontman oder Lautsprecher der Gruppe, der wahrscheinlich, der Schüchternheit war nicht unbedingt seine ausgeprägteste Charaktereigenschaft. Und da spricht er eben, da sagt er für die Jünger, du bist Christus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist ganz, ganz eine entscheidende Stelle. Das ist jetzt der Erste, der wirklich bekennt, wer ist dieser Jesus. Das ist der Grund, wozu Jesus gekommen ist, dass Menschen ihm begegnen, dass Menschen ihn erkennen. Und Jesus wollte eben wissen, haben meine Jünger das erkannt, wer ich wirklich bin? Und Petrus bekennt es eben jetzt hier. Und das ist insofern auch so ein großer Wendepunkt, weil wir jetzt sagen können, okay, mit dieser Erkenntnis, das sehen wir dann in den nächsten Versen, ändert sich auch die Richtung vom Dienst von Jesus. Nicht nur unter den Juden, sondern dann wirklich zum Bau seiner Gemeinde. Petrus bekennt hier, du bist der Messias, nicht ein Messias. Wir lesen in der Schrift auch von falschen Messiasen. Sondern Petrus bekennt ganz, ganz klar, du bist der einzig Wahre, du bist der Messias. Petrus bekennt damit, du bist derjenige, auf den alle gewartet haben. Du bist der Verheißene aus dem Alten Testament, auf den alle Prophetien hinweisen. Du bist der Verwirklicher all dessen, was im Alten Testament angekündigt worden ist, worauf die Propheten hingewiesen haben. Und das bekennt Petrus, das bekennt die Gemeinde hier. Und Jesus, wie wir gesagt haben, wünscht sich das für jeden Einzelnen von uns, dass wir zu dieser Erkenntnis kommen. Ganz egal, wie unsere Situation ist, wie dunkel es gerade in unserem Leben ausschauen mag, wie hoch die Wellen sind vom Sturm, der uns umgibt oder was auch immer, wo wir das Gefühl haben, wir stehen nur vor einer dunklen Wand und wissen nicht weiter. Ganz egal, wie groß vielleicht unsere Einsamkeit ist oder Hoffnungslosigkeit oder unser Bewusstsein dafür, wie sündig wir sind und eigentlich weit weg von Gott. Das ist ein Bekenntnis, das kann und soll alles in unserem Leben verändern. Und gerade da möchte uns Jesus auch ganz, ganz persönlich begegnen. Und deswegen spricht er jetzt Petrus auch zu, glücklich bist du zu preisen, Simon. Nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jesus spricht eben an, das, was Petrus hier bekennt, das hat er nicht durch reines Zuhören von den Predigten von Jesus oder durch eigenes Schriftlesen oder eigenes Nachdenken oder Diskutieren mit anderen Jüngern, sondern Jesus sagt ganz, ganz klar, nur dadurch, dass Gott selber dir diese Wahrheit offenbart hat, nur dadurch hast du mich erkannt. Und das lesen wir in der Schrift ganz, ganz oft, dass Gott persönlich zu Herzen sprechen muss. Dass Gott persönlich Erweckung schenken muss, dass er unseren geistlichen Schleier, den wir vor Augen haben, den wir vom Herzen haben, dass er den öffnen muss. Dass wir eben nicht nur Wissen über Gott haben, sondern dass es zu einer persönlichen Wahrheit wird, die zu unserem Herzen spricht. Und das macht die Bibel eben an vielen Stellen deutlich. Ich zeige jetzt nur eine Stelle aus dem 2. Korintherbrief, da ist jetzt falsch angegeben, das ist Kapitel 4, die Verse 3 und 4. Wo Paulus eben schreibt, wenn das Evangelium, das wir verkünden, trotzdem wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist es bei denen der Fall, die verloren gehen, weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. Den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Also Paulus sagt hier, Menschen können Jesus gar nicht erkennen. Sie können die Wahrheit des Evangeliums gar nicht erkennen, weil der Gott dieser Welt, das ist eine Bezeichnung für Satan, ihren Sinn, ihren Geist, ihr Herz verfinstert hat. Da braucht es geistliche Erweckung, da braucht es eine Offenbarung durch Gott, der durch den Heiligen Geist zu den Herzen spricht, damit dann die Wahrheit offenbar wird, damit wir Jesus dann erkennen können. Und das ist was wir uns bewusst machen müssen, dass wir immer dafür beten. Gerhard hat letzte Woche eine Stelle gehabt, wo Gebet war, Gebet um Erkenntnis. Gerade bei Paulus sehen wir das immer wieder, dieses Gebet für die Gemeinde zum einen, dass die Gemeinde, dass die Gläubigen immer mehr erkennen, wer ist Jesus, dass man also für uns betet, dass man immer mehr erkennen, wer Jesus wirklich ist, dass Gott uns da persönlich immer mehr offenbart. Aber auch Gebet vor allem für diejenigen, die Jesus noch nicht kennen. Dass Gott durch den Heiligen Geist persönlich spricht und ihnen ja, ganz persönlich auch offenbart, wer ist Jesus, was ist die Bedeutung des Evangeliums. Und dann spricht Jesus weiter mit Petrus. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte des Todes können ihr nichts anhaben. Entschuldigung. Also nach dem Bekenntnis von Petrus, wer Jesus ist, bekennt praktisch Jesus jetzt, wer Petrus ist. Zuerst hat er mit Simon angesprochen. Im Vers davor sagt er eben, Simon, du bist glücklich zu preisen. Bleibt dabei aber nicht stehen, sondern geht weiter und spricht ihn dann mit Petrus an. Da hat es eine große Veränderung auch im Leben des Petrus gegeben. Durch die Erkenntnis, wer Jesus ist, wenn jemand zum Glauben an Jesus kommt, wenn jemand wirklich erkennt, Jesus ist der Christus, Jesus ist der Messias, Jesus ist mein Erlöser, er ist mein Heiland und das annimmt, dann verändert sich etwas im Leben. Deswegen hat Jesus mit Petrus auch zugesprochen, du bist glücklich zu preisen. Warum glücklich zu preisen? Wenn wir es gar nicht in Worte fassen können, was wir in Jesus alles bekommen. Wir haben vieles davon vorher schon gesungen. Jesus ist meine Hoffnung, meine Zuversicht, mein ganzer Halt in Christus ist. Und dieses in Christus, das können wir im Neuen Testament nochmal durchlesen, da finden wir so viel, das können wir, wie gesagt, gar nicht in Worte packen. Aber wenn wir das ergreifen, auch nur ansatzweise, dann sind wir wirklich glücklich zu preisen. Weil man in Christus wahres Leben, ewige Hoffnung, ewige Perspektive, wahren Frieden, wahre Liebe, Vergebung und bekommen. Aber Jesus bleibt hier nicht stehen. Er sagt nicht, Petrus oder Simon, du bist glücklich zu preisen, du bist gerettet, check. Sondern er geht jetzt weiter. Er sagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Das ist sicher eine der Stellen der Bibel, über die am meisten diskutiert und gestritten wurde, wo es am meisten Diskussionen gegeben hat, die man unterschiedlich auslegen kann. Unter anderem ist es die katholische Kirche, die diesen Vers vor allem hernimmt, um das Papsttum zu begründen, dass eben Petrus der erste Papst war und Jesus baut seine Kirche auf Petrus und dessen Nachfolger. Aber wenn wir da genauer hinschauen, was sagt Jesus, dann sehen wir eben etwas anderes. Natürlich hatte Petrus eine besondere, eine heilsgeschichtliche Rolle. Das, was Jesus hier sagt, erfüllt sich dann zu Pfingsten, wo Jesus die Gemeinde gründet, wo Petrus predigt, wo die Jünger zuerst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, wo Petrus vor einer großen, großen Menschenmenge predigt, 3000 Menschen zum Glauben kommen und getauft werden. Das war diese Geburtsstunde, das war diese heilsgeschichtliche Bedeutung von Petrus. Hat natürlich in der Urgemeinde eine besondere Rolle gespielt. Aber trotzdem ist Petrus nicht der Fels, auf den Jesus seine Gemeinde baut. Wir haben vorher davon gesungen und wir sehen das auch in verschiedenen anderen Stellen. Entschuldigung, ist ein bisschen klein geschrieben jetzt. 1. Korinther 3, Vers 11, wo es zum Beispiel heißt, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Also, dass Jesus selber das Fundament ist. Oder in der Petrusstelle, die lese ich jetzt nicht vor, aber da wird davon gesprochen, dass Jesus der Eckstein, der lebendige Stein, der Grundstein ist, der von den Menschen zuerst für unbrauchbar erklärt hat, der von den Menschen abgelehnt worden ist, der von den Menschen bespuckt worden ist, der ans Kreuz geschlagen worden ist, aber den der Tod nicht halten konnte, der auferstanden ist, an dem sich Gottes Macht gezeigt hat und wo Gott gezeigt hat, das ist mein Sohn. Das ist der Eckstein, das ist der Grundstein, das ist der Fels der Gemeinde. Aber Petrus geht dann weiter gerade in der Stelle. Das lese ich jetzt kurz vor, weil das habe ich jetzt dann immer drauf. Das ist dann Vers 9, der Petrusstelle, 1. Petrus 2, Vers 9. Wo Petrus dann eben sagt, ja, wir sind alle lebendige Steine, wir gehören zum Leib dazu. Und wie geschieht das? Ihr seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Hier lesen wir eben den Begriff Gemeinde und das ist Gemeinde. Gemeinde bedeutet die Herausgerufenen. Und hier erklärt Petrus, was meint damit herausgerufen? Herausgerufen aus der Finsternis, aus der Sünde, aus der Schuld, aus der Trennung von Gott, aus der Hoffnungslosigkeit. Hin zum Licht, hin in die Familie Gottes, hin in die Gemeinschaft mit Gott. Das erlebt jeder, der zum Glauben an Jesus Christus gehört. Und jeder, der an Jesus glaubt, gehört dann auch zu dieser Gemeinde, die auf wen gebaut ist? Auf Jesus als den Felsen, auf Jesus als dem Fundament. Ein Fels ist natürlich auch dieses Bekenntnis des Petrus, dieser Glaube. Martin Luther hat es einmal so beschrieben, über die Stelle eben, dass Petrus der Fels ist. Da schreibt Martin Luther, wer diese Bibelstelle recht erklären will, der lerne es hier von Christus, dass die Gemeinde nur da ist, wo dieser Fels, das ist dieses Bekenntnis und dieser Glaube ist, welchen Petrus und die anderen Jünger haben. Dieser Glaube an Jesus, dieses Bekenntnis zu Jesus, er ist derjenige, das ist eben auch, das gehört mit zum Fundament. Und dann als letzte Stelle noch zur Erklärung, was meint Jesus mit dieser Stelle? Wer ist der Fels, wer ist das Fundament? Da heißt es auch in Epheser 2 noch einmal die Verse 20 bis 22. Das Fundament des Hauses oder der Gemeinde, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Also Jesus ist derjenige, der Fels, Fundament der Gemeinde, der Eckstein. Jesus ist aber auch derjenige, der den ganzen Bau, die ganze Gemeinde zusammenhält. Durch Jesus wächst die Gemeinde. Aber wir sind eingefügt, wir sind Teil davon, wir sind lebendige Steine, wir gehören dazu. Wie wächst die Gemeinde, wie wächst dieser Bau des Herrn? Eben durch die Gemeinde, durch die Gläubigen. Und das sehen wir bei Jesus immer wieder. Er ruft die Menschen zu sich und sendet sie dann aber aus mit einer Berufung, mit einem Auftrag. Bei Petrus hier ist jetzt auch, Petrus erkennt, du bist Christus. Jesus spricht ihm das zu, diese Erkenntnis, sagt, du bist glücklich zu preisen, aber gibt ihm dann eben den Auftrag, auf dich will ich die Gemeinde bauen. Dich will ich gebrauchen, um Gemeinde zu bauen. So wie Jesus auch gleich von Anfang an das sagt, folgt mir nach zu seinen Jüngern, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und jetzt kommen wir zur nächsten Zusage, die daran drin steckt, wo Jesus zusagt, das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie, als die Gemeinde. Zum einen sagt Jesus hier, spricht uns zu, wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir diese lebendige Hoffnung, wir werden nicht im Tod bleiben, wir werden auferstehen, wir werden ewiges Leben haben. Der Tod hat keine Macht über uns als Gläubige. Zum anderen ist mit diesem Totenreich oder das Reich der Finsternis und wirklich auch gemeint, das ist auch Satan mit seinem Gefolge. Das ist der Widersacher. Das ist derjenige, der gegen Jesus gekämpft hat, der gegen die Gemeinde kämpft. Wo Jesus den Jüngern von Anfang an sagt, ihr werdet verfolgt werden, ihr werdet bedrückt werden, ihr werdet Gegenwind bekommen. Es wird viel, viel auf euch zukommen. Aber nichts von diesen schlechten Dingen, von diesen schlimmen Dingen wird euch überwinden. Diese Zusage, wir lesen es in der Bibel immer und immer wieder, wir befinden uns als Gläubige nicht im Paradies auf Erden. Es ist nicht alles perfekt, das wissen wir, das sehen wir. Sondern Jesus sagt von Anfang an, wer an ihn glaubt, wer mit ihm unterwegs ist, befindet sich in einem Kampf. Paulus schreibt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen das Totenreich, gegen die Mächte der Finsternis. Aber eben die Zusage, aber wie es Paulus formuliert, wir sind auf einem Triumphzug mit Christus. Wir stehen auf der Seite des Siegers. Die Gemeinde wird siegen, die Gemeinde wird überwinden. Sie wird nie überwunden werden. Auch wenn das ganze Umfeld, das ganze Drumherum noch so schlimm wird, schlussendlich wird die Gemeinde als Sieger hervorgehen. und es soll uns ermutigen, es soll uns motivieren, wirklich voranzugehen. Und dann macht Jesus die nächste Aussage, über die viel diskutiert und debattiert worden ist. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Vielleicht kennt ihr auch diese typischen Petrusbilder mit dem Himmelsschlüssel, der vor der Himmelstür steht und wacht und schaut, wer reingeht. Das ist hier nicht gemeint. Petrus ist nicht der Torwächter, der Türsteher im Himmel. Jesus meint hier etwas anderes. Wenn wir in Offenbarung schauen, Offenbarung 1, 17 bis 18, da ist eben davon die Rede, dass Jesus der Erste, der Letzte und der Lebendige ist. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Jesus ist derjenige, der die Himmelsschlüssel hat. Jesus ist derjenige, der schlussendlich entscheidet, wer kommt in den Himmel. Und Jesus hat diese Zusage, die er Petrus hier gibt, in Kapitel 16, später auch den Aposteln gegeben. Ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Aber was ist damit gemeint, mit diesem Binden und Lösen? Und da findet man im Johannesevangelium eine Stelle, die das ein bisschen erklärt oder ausdrückt. Da heißt es, wieder an die Jünger gerichtet, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Starke Aussage, aber auch hier ist wieder gemeint, nicht die Jünger sind diejenigen, die Sünde vergeben können. Das wissen wir. Kein Mensch kann Sünde vergeben, das kann nur Gott, das kann nur Jesus. Aber was Jesus hier meint ist, wenn ihr das zusprecht, wenn jemand da ist, der wirklich seine Sünde bekennt, der vors Kreuz tritt, der um Vergebung bittet, der das Evangelium begreift und das, was Jesus getan hat, annimmt, dem könnt ihr zusprechen, dem ist vergeben. Dann sind nicht wir die vergebende Macht, das ist natürlich Gott, aber wir können es zusprechen. Und das sehen wir auch bei den Aposteln, so haben sie dieses Binden und Lösen verstanden und gelebt. Das war für sie war der Schlüssel zum Himmelreich, die Verkündigung, die Predigt des Evangeliums, die Weitergabe der guten Nachricht. Und das findet man öfter auch im Neuen Testament, 2. Korinther 5, Vers 20, wo es heißt, wir sind nun Botschafter an der Stelle von Christi, an seiner Stadt. Wir sind diejenigen, die Gesandte sind, die hingehen zu den Menschen und die Menschen aufrufen. Lasst euch doch versöhnen mit Gott. Er ist derjenige, der vergibt. Wir bringen die Botschaft der Versöhnung. Wir bringen die Botschaft der Vergebung. Und wir bitten, wir flehen die Menschen an, dass sie das annehmen. Oder auch in der Apostelgeschichte, wo wir bei Petrus selber sehen, wie hat er das mit diesem Binden und Lösen ausgelebt. Und dann predigt er auch und sagt, ihr sollt daher wissen, Geschwister, dass es durch Jesus Vergebung der Sünden gibt. Also nicht durch ihn oder durch einen der Apostel, sondern nur durch Jesus. Das ist die Botschaft, die Gott euch verkünden lässt. Wozu das Gesetz des Mose nie imstande war, das hat Jesus möglich gemacht. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Das ist die Herausforderung an uns. Das haben wir auch letzte Woche gehört. Die Frage, glaubst du das? Glaube ich, dass Jesus für mich gestorben ist? Dass das, was am Kreuz geschehen ist, nicht nur ein historisches Ereignis ist, sondern dass das persönlich mit mir, mit meinem Leben etwas zu tun hat? Habe ich das schon angenommen? Habe ich meine Schuld, meine Sünde schon bekannt? Bin ich schon zu Jesus gegangen? Und wenn ja, klar, soll ich dann ein Leben führen in Nähe, in der Gemeinschaft mit Jesus. Soll ihn weiter und immer besser, immer näher kennenlernen. Dazu ist ja auch Gemeinde da, dass man in der Gemeinde gemeinsam vor Gott tritt, gemeinsam Jesus begegnet, dass wir einander ermutigen, im Glauben zu wachsen, den Fokus auf Jesus zu richten, im Glauben standhaft zu bleiben, auch wenn die Anfeindungen zunehmen. Aber dann gibt es eben noch einen zweiten Job, die zweite Aufgabe, die Jesus Petrus dazu spricht. Er sagt, ihr habt eine Verantwortung mit diesem Schlüssel des Himmelreichs, mit diesem Evangelium. Das Evangelium ist der Schlüssel und den sollt ihr nicht für euch behalten. Ich sende euch hinaus. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und das zieht sich durch die Evangelien, das zieht sich durchs Neue Testament. immer und immer wieder die Aufforderung an einzelne Gläubige, aber auch an die Gemeinde, hinauszugehen, das Reich Gottes zu verkündigen, Botschafter zu sein, Menschen einzuladen, Menschen in der Liebe Gottes zu begegnen, in der Vollmacht Jesus das Wort verkündigen, beten, hoffen und vertrauen, dass Jesus auch heute noch Wunder tut, Menschen begegnet und sie aus der Finsternis ins Licht führt. Wir haben diesen Auftrag, wir haben diese Herausforderung, wir haben das Privileg, Gottes Mitarbeiter zu sein. Jesus baut seine Gemeinde auch heute noch und er baut nur eine Gemeinde. Er baut die Gesamtgemeinde. Jeder, der an Jesus glaubt, gehört zu dieser Gemeinde. Egal ob jetzt Brüdergemeinde, Evangelikal, ICF, Pfingstgemeinde, was auch immer, Jesus baut eine Gemeinde. Und wir sollen dafür beten. Betet für alle Gläubigen, sagt Paulus, dass Jesus diese Gemeinde weiterbaut. Wir sollen Jesus danken, dass er uns berufen hat, dass wir diese Erkenntnis erhalten haben, dass wir Jesus erkannt haben als Messias. Danken dafür, was er für uns am Kreuz getan hat. Dass unsere Schuld, unsere Sünde vergeben ist. Aber lass uns da nicht dabei stehen bleiben, sondern beten wir und sagen wir, Jesus, verwende mich als lebendigen Stein in deiner Gemeinde, in deinem Tempel. Gebrauche mich, so wie ein Petrus, wie die Apostel, wie die anderen ersten Christen. Und setz du mich ein, da wo ich bin, um eben so ein Botschafter, so ein Verkündiger zu sein. Und mit dem, wie ich lebe, was ich sage, was ich tue, auf Jesus hinzuweisen. Und dann kommen wir nun zum letzten Vers, wo Jesus den Jüngern sagt, sie sollen nicht weiter sagen, dass er der Messias ist. Verwirrt, klingt komisch jetzt, aber was ich jetzt gesagt habe, ist eigentlich kompletter Widerspruch. Aber das war eben damals, das war temporär. Das war noch vor Kreuz, vor Auferstehung, vor Pfingsten. Das heißt, Jesus ist noch nicht gestorben, er ist noch nicht auferstanden. Und er hat die Jünger auch noch nicht ausgestattet mit der Vollmacht. Er hat nachher auch gesagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr den Heiligen Geist empfangt. Aber jetzt sind wir weiter, jetzt haben wir nicht mehr das Schweigegebot, sondern jetzt haben wir das Verkündigungsgebot. Und deswegen sollen wir uns Jesus ganz, ganz neu zur Verfügung stellen. Und das wünsche ich mir einfach, das ist mein Gebet für diesen Text heute, dass wir uns zum einen fragen, wer ist Jesus für mich? Wenn Jesus für mich noch nicht der Christus ist, dass wir uns ganz, ganz ehrlich fragen, was ist es? Was sind die Hinderungsgründe? Woran zweifle ich? Dass wir ruhig auch das Gespräch suchen mit anderen und fragen und zweifellos werden. Dass wir aber auch selber in die Stille gehen und sagen, Gott, wenn es dich gibt, wenn Jesus wirklich dieser Christus ist, dann offenbare du das mir. Ich möchte die Wahrheit erkennen. Und wenn wir es bereits erkannt haben, dass wir Jesus danken, dass wir bitten, dass wir ihn besser, dass wir ihn näher kennenlernen, dass wir mutig weiter mit ihm unterwegs sind, aber dass wir auch dafür bitten, bau du deine Gemeinde, bau du dein Reich und verwende du mich. Amen.